Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Durwig und
Jakob Bayer.
Und Jakob Bayer arbeitet an der Universität Bielefeld, forscht seit langem zum Thema Antisemitismus im Rap und hat nicht nur die deutsche Szene im Auge, sondern beschäftigt sich auch mit antisemitischen Tendenzen im US-Rap. In den Vereinigten Staaten fällt seit einiger Zeit vor allem Kanye West verstärkt durch antisemitische Äußerungen auf. Zuletzt sagte er in einem Talk mit dem rechten Verschwörungstheoretiker und Radiomoderator Alex Jones, I love Nazis. Nazis and I like Hitler. Herr Bayer, wie passt so ein offener Antisemitismus zu einem der erfolgreichsten Rapper?
Tja, das müsste man Kanye West vielleicht selber fragen. Mich erinnert dieser Fall an Professor Griff von Public Enemy, der vor über 30 Jahren in einem Interview sich ja fast ähnlich verhielt. Er äußerte da recht freimütig seine Sicht auf die Welt und speziell auf Juden und sagte eben, dass Juden für alles Übel in der Welt verantwortlich seien und bezog sich damals auf das antisemitische Pamphlet The International Jew des US-Unternehmers Henry Ford. Und Henry Ford stand wiederum dem Nationalsozialismus in jedem Fall ideologisch nahe. Und man muss aber auch dazu sagen, dass beide in ihrer antisemitischen Haltung ganz sicher nicht exemplarisch stehen für den Rap als Ganzen, der ja sehr vielfältig ist, auch in seinen politischen Ausrichtungen vielfältig. Aber es sind eben zwei Fälle, die in der Geschichte des US-Rap jetzt besonders herausstechen.
Die stechen besonders heraus und der Fall, den Sie gerade genannt haben, Professor Griff von Public Enemy, der hat sich auch immer wieder auf Verschwörungsideologien von Louis Farrakhan bezogen, also auf den Gründer der Nation of Islam. Was spielt der für eine Rolle?
Louis Farrakhan ist irgendwann aufgestiegen in der Nation of Islam und hat relativ frühzeitig verstanden, dass man die noch junge Hip-Hop-Bewegung damals in den 80er Jahren nutzen kann, sie ideologisieren kann. Die Hip-Hop-Bewegung war von Beginn an durchaus offen auch für alternative Erzählungen. Es war eine Jugendkultur, die von Jugendlichen betrieben wurde, die rassistisch diskriminiert und ausgegrenzt wurden, die über wenig ökonomische Ressourcen verfügt haben und so weiter. Und die haben sich auch in dem Mediendiskurs nicht abgebildet gesehen. Und die haben eben Rap in Teilen auch begriffen als Form, ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Und Louis Farrakhan wusste das zu nutzen. Er hat sich dann in der Folge, vor allem in den 90er Jahren, so als geistiger Vater dieser Bewegung aufgespielt. Also er hat beispielsweise recht pressewirksam eine Lösung des Konfliktes zwischen der East Coast und der West Coast initiiert und hat sich dabei immer wieder so als Spiritus Rector aufgeführt. Und es ist eben auch so, dass sich bestimmte Rapper durchaus positiv auf Farrakhan beziehen und Professor Griff hat das im Besonderen gemacht. Er hat recht frühzeitig schon die Publikationen von Farrakhan gelesen, die durch und durch antisemitisch sind und ich denke, dass das auch bei Personen wie Professor Griff verfangen hat und auch bei späteren Rappern durchaus verfangen hat.
Ich wollte gerade sagen, wenn Sie spätere Rapper erwähnen, heißt das, Professor Griff und Kanye West sind keine Einzelfälle, sondern es gibt da so ein bisschen eine Tradition im amerikanischen Rap?
Es gibt sicherlich einen Traditionsstrang, der ja durchaus zeigt, es gibt diese Offenheit für alternative Erzählungen, für Verschwörungserzählungen im Speziellen. Und das sieht man dann auch im Rap der 90er Jahre, dass sich bestimmte Rapper im sogenannten Conscious Rap, also einem eher gesellschaftskritischen Rap, durchaus verschwörungsideologisch äußern. Prodigy hat das beispielsweise getan, bezog sich auf den Rothschild-Mythos, also ein alter antisemitischer Mythos, der eben auch popkulturell weiterverbreitet wird, über den Rap, auch übrigens im deutschsprachigen Rap. Und Louis Farrakhan wird auch heute noch von bekannten Rappern verteidigt, die beispielsweise Snoop Dogg. Viele Rapper zeigen sich auf Instagram mit Louis Farrakhan, der es wirklich geschafft hat, den Status einer Ikone zu etablieren über den US-Rap.
Das heißt, das ist ja dann relativ offen antisemitisch. Wieso gibt es da eigentlich gar keinen Aufschrei?
Das hat sicherlich mehrere Gründe. Die lassen sich meiner Meinung nach auch am Fall Kanye West ganz gut aufzeigen. Es gibt zum einen so einen Geniekult um berühmte Personen. Also Kanye West hat sich ja immer schon als sehr exzentrischer Künstler inszeniert und ist auch in seiner Karriere eigentlich immer wieder damit aufgefallen, dass er sich, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, sozial unangemessen verhält. Und in den vergangenen Jahren kamen dann eben auch geschichtsvergessene Aussagen hinzu, rassistisch aufgeladene Äußerungen, beispielsweise wie die Sklaverei, als er eben sagte, dass Schwarze dieses mörderische Unterdrückungssystem letztlich selbst gewählt hätten. Und ein zweiter Aspekt, der mir auch bei Kanye West ausschlaggebend erscheint, ist, es handelt sich bei Kanye West mutmaßlich um einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Also in den Medien wird immer wieder von einer bipolaren Störung gesprochen und ich erlaube mir jetzt hier keine Ferndiagnose. Das wäre auch total unseriös. Ich finde aber, dass man hier sieht, dass die Debatte ziemlich schief läuft. Und zwar, wenn man anfängt, den Antisemitismus so als ein pathologisches Phänomen von Einzelnen zu begreifen. Und da muss man eben sagen, Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es ist kein spezifisches Symptom von Menschen, die unter einer bipolaren Störung leiden. Das muss man klar sagen. Aber diese Erzählung, dass die Leute irgendwie psychisch krank seien oder irgendwie verrückt, das hat vor allem für das Umfeld von Personen wie Kanye West etwas Entlastendes. Wenn man eben sagt, naja, die sind irgendwie so ein bisschen durchgeknallt, dann muss sich auch niemand die Frage stellen, was habe ich eigentlich dafür getan, Kanye West in seine Schranken zu weisen.
Hat das auch was Entlastendes für Firmen wie Balenciaga und Adidas, die dann doch sehr spät erst die Zusammenarbeit aufgekündigt haben?
Ich würde sagen, ja. Zu Kanye West ist ja auch zu sagen, dass er vor einigen Jahren schon eine Textzeile hatte, die durchaus Hinweise auf sein Denken gibt. Im Lied St. Pablo aus 2016, da rappt er The Jews share their truth on how to make a dime. Also die Juden würden unter sich beraten, wie man am besten zu Reichtum gelangt. Das ist so eine klassische Trope, die man auch bei anderen US-Rappern findet. Diese Identifikation von Juden und Geld, Juden und Reichtum, findet sich auch in Textzeilen von Prince Nokia, Busta Rhymes, 21 Savage und so weiter. Aber es zeigt eben auch bei Kanye West, dass Menschen nicht über Nacht zu Antisemitinnen oder Antisemiten werden, sondern dass diese antisemitischen Neigungen mit einem Weltbild einhergehen, das sich über einen gewissen Zeitraum verdichtet. Und deswegen ist davon auszugehen, dass Kanye West auch abseits der Öffentlichkeit mit antisemitischen Äußerungen schon aufgefallen ist. Und wenn man jetzt die Rolle von Firmen in den Blick nimmt, dann gibt es ja auch eine interessante Aussage von Kanye West, der eben sagte, ich kann antisemitische Dinge sagen, ohne dass Adidas mich rauswirft. Und ich glaube, man sollte diese Aussage durchaus ernst nehmen, weil vielleicht hatte Kanye West wirklich das Gefühl, dass er diese Dinge sagen kann, ohne dass er Konsequenzen dafür erfährt, weil er eben immer damit durchkam. Und Sie haben jetzt speziell Adidas und Balenciaga angesprochen. Ich denke, dass solche Unternehmen schon eher von Profitdenken geleitet sind und nicht unbedingt von der inneren Überzeugung, dass man antisemitische und verschwörungsideologische Äußerungen nicht toleriert. Das würde ja bedeuten, dass man eben auch Personen wie Kanye West als Geschäftspartner nicht akzeptiert. Im Unterschied zu Adidas hat Balenciaga meines Wissens nach gar keinen Grund für das Ende der Zusammenarbeit angegeben. Auch das halte ich für ein Problem, dass es dazu gar keine Erklärung gibt. Bei Adidas kam die Erklärung und die Erkenntnis meiner Meinung nach viel zu spät.
Das heißt, dass Menschen wie Kanye West, der, glaube ich, also so heißt es ja zumindest, von ehemaligen MitarbeiterInnen jetzt auch beschuldigt wird, Aussagen in Richtung "Ich mag Hitler" und Nazi-Vergleiche schon sehr früh getätigt hat, der wird geschützt von einer Industrie?
Ich würde sagen, dass das so ist, ja. Also im öffentlichen Umgang mit Kanye West und seinen antisemitischen Äußerungen werden ja auch bestimmte Mechanismen der Unterhaltungsindustrie offengelegt. Und das, würde ich sagen, ist paradigmatisch, übrigens auch für den deutschen Kontext. Also ich erinnere an Xavier Naidoo, ja, oder dessen politische Gesinnung über Jahrzehnte beflissentlich von der Öffentlichkeit ignoriert wurde und geduldet wurde, insbesondere von der Unterhaltungsindustrie. Und das ja sollte langsam zu der Wahrnehmung oder zu der Erkenntnis führen, dass man antisemitische Äußerungen eben frühzeitig kritisiert und dass man sie nicht verharmlost als Form von einer künstlerischen Verschrobenheit oder dass man sie vor allem nicht als individuelles psychologisches Phänomen abtut, sondern es ist einfach viel wichtiger, dass man die dahinterstehende Ideologie wahrnimmt und auch die Gefahr, die davon ausgeht.
Sie sagen es gerade, die Gefahr, die davon ausgeht. Wie groß ist eigentlich der Einfluss auf die Community? Jemand hat einmal gesagt, Rap-Songs sind das CNN der jungen Schwarzen. Ist das nicht ein riesiger Einfluss?
Ja, ich muss dazu sagen, man ist immer sehr schnell dabei, Jugendkulturen für gesamtgesellschaftliche Probleme verantwortlich zu machen. Und ich würde immer noch sagen, und das wissen wir auch aus einem Forschungsprojekt, das wir an der Uni Bielefeld durchgeführt haben, jugendliche Rap-Hörer werden nicht antisemitisch, weil sie antisemitische Sachen hören. Das ist ein komplexer Prozess, bei dem ganz viele Aspekte mit reinspielen. Also es gibt keine direktkausale Medienwirkung. Aber es ist natürlich so, dass dadurch bestimmte Stimmungen transportiert werden, dass sich Leute, die ohnehin bestimmte Haltungen haben oder die eine Offenheit haben gegenüber antisemitischen Haltungen, sich davon angezogen fühlen und sich dann darin vielleicht bestätigt sehen. Und ich würde sagen, gesamtgesellschaftlich zeigt der Fall Kanye West, dass einfach eine der berühmtesten Personen der Welt antisemitische Dinge sagt und dass dadurch ein Klima geschaffen wird, wo sich Menschen, die antisemitische Haltung haben, vielleicht bestätigt sind im Weltbild und sich auch dazu ermutigt fühlen, sich antisemitisch zu äußern oder gar zur antisemitischen Tat zu schreiten. Und das halte ich für eine große Gefahr.
Vielen Dank, Herr Bayer. Und das war dann auch schon der Corso-Podcast zum Thema Antisemitismus und Kanye West, also Antisemitismus im US-Rap. Gesprochen habe ich darüber mit Jakob Bayer von der Universität Bielefeld. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Corso. Kunst und Pop.